Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Spätestens seit den Tsunami-Katastrophen der vergangenen Jahre in Asien ist klar, dass Katastrophenvorsorge nur funktioniert, wenn die Warnungen auch das letzte Dorf erreichen und die Menschen dort dann einen Ort haben, an dem sie sich in Sicherheit bringen können. Außerdem haben die Naturkatastrophen der vergangenen Jahre gezeigt, dass es nicht reicht, sich auf einen einzigen Faktor wie etwa erdbebensicheres Bauen zu konzentrieren. Um bis 2030 die Weltbevölkerung besser vor Naturkatastrophen schützen zu können, haben die Vereinten Nationen 2015 den sogenannten Sendai-Prozess ins Leben gerufen. Teil dessen ist die Konferenz Global Platform for Disaster Risk Reduction, die derzeit wieder in Genf stattfindet. Ein Thema dabei: Lehren aus den jüngsten Wetterkatastrophen. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich verfolgt das Thema seit Jahren und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, um erstmal einen Überblick zu bekommen, welche Folgen haben Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren gehabt?
Man hat den Zeitraum zwischen 1998 und 2017 betrachtet, also 20 Jahre. Und da sind 1,3 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen gestorben. Und fast 4,5 Milliarden Menschen wurden verletzt, verloren ihr Zuhause oder mussten fliehen. Jetzt, wenn man betrachtet, wie hoch ist der Todeszoll, wobei Erdbeben und Tsunamis sind eindeutig das todesträchtigste, da starben die meisten Menschen bei, aber die Ursache der mit Abstand meisten Katastrophen, nämlich 91% der Katastrophen, die gehen auf meteorologische Ursachen zurück, Überflutungen, Stürme, ja, und ähnliches, Dürren.
Welche Lehren hat denn dann die Weltorganisation für Meteorologie auf der Tagung mit Blick auf die Naturkatastrophen der vergangenen Monate und Jahre gezogen?
Die Meteorologen haben gesagt, das eine ist halt, dass wir im Moment wunderbare Prognosen schon machen können durch Satelliten und Big Data. Alles toll, da haben wir große Fortschritte gemacht. Aber wenn die nicht so kommuniziert werden, dass sie auch im letzten Dorf noch verstanden werden, dann ist alles vorher umsonst gewesen. Die Warnungen müssen so, wie das plakativ gesagt wurde, müssen so sein, dass sie den letzten Meter erreichen. Die letzte Meile, die vorher immer gesagt worden ist, die reicht nicht. Welchen Unterschied das macht, das zeigen in diesem Jahr die Beispiele aus Mosambik, Indien und Bangladesch, wo jeweils tropische Wirbelstürme die Länder getroffen haben und das Ergebnis sah völlig unterschiedlich aus.
Wo genau lagen da die Unterschiede, die Sie jetzt angesprochen haben?
Und wenn wir jetzt erstmal Indien und Bangladesch nehmen, da traf Anfang Mai Fani, der schwerste tropische Zyklon seit 20 Jahren, Indien und Bangladesch. Und in den 1970er Jahren haben ähnliche Ereignisse Hunderttausende von Toten in diesem Raum gefordert. Diesmal starben 56 Menschen. Also eine unglaubliche Verbesserung. Und die Ursache dafür ist, dass die Länder sehr viel getan haben. Auf verschiedenen Ebenen. Also in Bangladesch beispielsweise wird sehr auf Aufklärung gesetzt. Dort gehen Gemeindearbeiter von Haus zu Haus und erzählen jedem, ihr müsst das und das tun, klären über die Gefahr auf. In Indien wird dann beispielsweise großflächig evakuiert. Da sind 1 Million Menschen evakuiert worden, als der Sturm im Anzug war, frühzeitig evakuiert worden. Und die Verhaltensweisen wurden so verfasst, dass jeder sie verstehen konnte, in den Landessprachen, leicht verständlich. Und sie gingen frühzeitig über Radio raus, Fernsehen und die sozialen Medien. Also es wurde dafür gesorgt, dass jeder weiß, was zu tun ist.
Das waren jetzt die Ereignisse in Indien und Bangladesch, haben Sie gesagt. War dann Mosambik sozusagen das negative Gegenbeispiel?
In Mosambik waren die Prognosen korrekt. Es war von Anfang an klar, dass es so einen Sturm wie Idai, das war der erste, der Mosambik getroffen hat, noch nicht dort gegeben hat. Aber der letzte Meter wurde nicht erreicht. Und deshalb konnten die beiden Zyklone, die kurz hintereinander eingetroffen sind, Idai und Kenneth, ja immer noch über 1000 Menschen töten. Das zeigt also, da hat es nicht funktioniert.
Wie und warum konnte das passieren in dieser Weise?
Ja, also als Idai, der erste Sturm, Mosambik traf, da kam so eine richtige Kettenreaktion in Gang. Zuerst fiel der Strom aus und damit versagten natürlich die Informationskanäle. Die Windgeschwindigkeiten, die waren so hoch, dass die Dächer auf den Schutzgebäuden einfach weggerissen wurden. Dann kamen Sturmfluten und Regenmassen, setzten weite Landstriche unter Wasser. Die Überschwemmungen sorgten dann, als der Sturm weitergezogen war, dafür, dass das Infektionsrisiko, Krankheitsausbrüche gekommen sind, dass die Ernten zerstört waren. Es ist also eine ganze Kettenreaktion von Folgen, die da nicht nur auf diesen Sturm zurückzuführen sind, sondern auf die ganzen Begleiterscheinungen. Und der zweite Sturm Kenneth, der traf in ein Gebiet, wo bislang solche Stürme unbekannt waren. Die Leute haben diese Warnung einfach nicht ernst genommen und sind nicht weggegangen.
Heißt das dann auch, dass Katastrophenschutz in Zukunft immer neuen, komplexeren Herausforderungen begegnen wird?
Der Katastrophenschutz muss vor allen Dingen jetzt einmal sich den Klimawandel quasi mit einbeziehen. Der Meeresspiegel steigt, die Stürme werden stärker und das bedeutet auch, dass die Auswirkungen schlimmer werden. Man muss, wenn man heute Deiche baut, muss man die jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre auslegen, sagen die Forscher, sondern für die Situation Ende des Jahrhunderts, denn so lange halten die Strukturen. Also ganz neue Dimensionen werden da dann erreicht werden müssen. Und die Länder der dritten Welt, die müssten unbedingt dabei unterstützt werden, auch Warnsysteme zu entwickeln, die nicht nur sagen, da kommt ein Sturm, sondern die halt auch dann dieses Zusammenspiel von schweren Winden, schwerer See, Überschwemmungen, die das abschätzen können und berücksichtigen.
Dagmar Röhrlich über das Katastrophenmanagement bei Wirbelstürmen. Vielen Dank.